Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, und der schaut sich mit euch heute mal an, wie Krieg ohne Soldaten aussehen könnte. Was heißt könnte? Der ist doch heute schon möglich, sagen mir meine Kollegen hier bei D-Radio Wissen. Und das kann ich euch berichten. Ich habe ganz schön mit Technikern wie mit Redakteuren darüber diskutiert. Hier aber zuerst, wie seit einiger Zeit üblich, das, was wir Brühwürfel nennen und der jetzt aufgeht in erste, wenn auch ungeordnete Informationen dazu.
Die Dinge, so scheint es, sind uns über den Kopf gewachsen. Also versuchen wir, sie unter Kontrolle zu bringen. Die Folgen dessen sind freilich überschaubar.
Deutschland braucht die Drohne.
Es ist die Debatte darüber, ob diese unbemannten Systeme nicht der erste Schritt in eine Vollautomatisierung des Krieges sind.
Wir haben die großen Kriege nicht mehr, wo es darum geht, Gelände zu gewinnen.
Deutschland braucht die Drohne,
die überaus zielgenaue Raketen verschießen.
Ich stelle mir es noch schwieriger vor, wenn man abends auf eine Grillparty kommt und dann sagt einer Menschenskinder, was da heute wieder in Afghanistan passiert ist, wie dieses Dorf da wieder plattgebombt worden ist. Und dann merkt derjenige, der da neben einem am Grill steht, plötzlich, der Knopfdruck von ihm war das.
Die Zeiten, als Indianer und Bleichgesichter noch in die Prärie ritten, um Mann gegen Mann zu kämpfen, sind längst vorbei. Das wisst ihr natürlich. Und die Ritterschlachten auch. Und die Stellungskriege im Ersten Weltkrieg auch. Worauf wollen wir heute hinaus? Darauf, dass es vielleicht schon in ein paar Jahrzehnten überhaupt keine Soldaten in Uniform mehr gibt. Der Traum aller Friedensbewegungen wäre also erfüllt. Nein, nur auf den ersten Blick. Und ob es tatsächlich so drastisch kommt, wissen wir nicht. Aber wir sind auf dem besten Weg dorthin, so viel steht fest. Und wie der genau aussieht, das hat der Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler von der Humboldt-Universität Berlin vorgetragen. Das Thema neue Kampfsysteme und die Ethik des Krieges. Kommen wir in ein paar Minuten zu. Ich habe vor unserem Hörsaal aber erstmal mit dem Sicherheitsexperten aus unserem Sender Rolf Clement darüber gesprochen. Wir haben darüber geplaudert, wie das so war, als ich damals meine Wehrpflicht bei der Bundeswehr absolviert habe, wie ich den Kampfanzug angezogen habe, wie sich die Blasen an den Füßen nach den ersten Gewaltmärschen anfühlten, wie ich vor Kohldampf rohes Fleisch im Winter bei der NATO-Übung verputzt habe, weil wir in Schnee und Regen Erich Schumms Brennstoff in Tablettenform nicht anbekamen, diesen verdammten Esbit-Kocher. Und Rolf hat mir stattdessen erzählt, wie das wohl so alles in Zukunft aussieht. Er glaubt zwar noch an den Kampf, wie ich ihn damals geübt habe, aber er sieht auch schon längst was ganz anderes am Horizont.
Na doch, man braucht das schon noch, man braucht beides. Man braucht sowohl die eine Methode, aber man muss natürlich auch sozusagen für den Hightech-Krieg ausgerüstet sein. Ausgebildet sein auch. Wenn wir zum Beispiel nach Afghanistan gucken, die Leute, die da rumgelaufen sind, die da als Patrouillen rumgelaufen sind, die da den direkten Kontakt hatten mit der Bevölkerung, damit natürlich auch mit möglichen Kämpfern, die auch in ganz klassischen Kampfhandlungen waren, natürlich regional begrenzt, die mussten all die Fähigkeiten, die wir beide da gelernt haben, anno dazu mal, die müssen die natürlich auch noch beherrschen heute.
Auch noch, sagst du, aber wie sieht es in 20, 30 Jahren aus? Gibt es dann gar keine Schlachtfelder mehr?
Das kann man schwer vorhersagen. Ich glaube, die wird es immer noch geben in diesem begrenzten Bereich, wie wir es jetzt haben. Wir haben die großen Kriege nicht mehr, wo es darum geht, Gelände zu gewinnen. Auch die Auseinandersetzung, die wir aktuell jetzt beobachten über die Krim und die Ostukraine, das sind keine Auseinandersetzungen mehr, wo ein großes Heer losmarschiert, um Gelände zu gewinnen.
Und trotzdem wundert sich Frank-Walter Steinmeier, der gesagt hat, ich kann gar nicht fassen, dass da ukrainische und russische Soldaten noch nicht de facto aufeinandergeprallt sind, dass da noch kein Schuss und kein Blut gefallen ist.
Ja, aber ich sage, es gibt keine große, im Kleinen solche Scharmützel, wie unter Umständen in diesen Regionen, wie auch in Afghanistan, in den Ortschaften, wo die ISAF-Truppen reingegangen sind. So etwas wird es immer geben, wenn man Stabilisierungsoperationen durchführen will. Aber die großen Auseinandersetzungen finden auf anderen Ebenen statt. Wir sind in einem Hightech-Krieg. Ich kann aus irgendeinem Standort, ich sage mal, weil es der Standort gewesen wäre, aus Jagel in Schleswig-Holstein, kann ich eine Drohne bedienen, die in Afghanistan eine Bombe abwirft, wenn es denn eine deutsche Kampfdrohne gäbe. Das ist technisch heute kein Problem mehr. Es geht sogar noch ein Stück weiter. Ein Teil solcher Auseinandersetzungen, man muss sagen, vielleicht kriegerische Auseinandersetzungen, findet auch im Cyberraum statt. Wir haben Situationen gehabt, wo ein ganzes Land, Estland, einfach mal abgeschaltet worden ist auf elektronische Art. Und man muss sich mal durchspielen, was es bedeutet, wenn es gelingt, dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland einen Tag lang keinen Bankverkehr hat, weil das irgendeiner gestört hat. In diesem Bereich werden sicherlich Auseinandersetzungen, die dann auch große Auswirkungen haben werden, stärker stattfinden in Zukunft. Wir zögern ein bisschen, das militärisch zu nennen, aber letztlich ist das eine besondere Art der Kriegführung. Man spricht ja auch vom Cyberkrieg.
Lass uns das alles mal ein bisschen sortieren. Drohne, Cyberkrieg, Schlachten, die es auch in unserer Zeit noch geben wird, nach alten Muster, wie du sagst. Das Thema lautet bei uns ja auch oder ist sehr wichtig, Ethik. Was ist denn jetzt ethisch sauberer? Diese Frage muss man ja stellen. Der Kampf Mann zu Mann oder der Knopfdruck für die Drohne?
Ich würde nicht sagen, dass das eine ist sauberer als das andere. Es gibt eine Ethik, die den Soldaten betrifft. Und für den Soldaten ist es natürlich, wenn er Mann gegen Mann steht, okay, da sieht er genau konkret, was er macht. Er braucht einen anderen Zugang zu diesem Thema, wenn er an einem Computerschirm sitzt, wie gesagt, in Schleswig-Holstein und löst eine Bombe in Afghanistan aus. Das hat schon ganz andere ethische Auswirkungen. Man muss sich nur mal vorstellen, der lebt dann in einem völlig friedlichen Umfeld. Der bringt seine Kinder morgens in die Kita. Abends geht er mit seiner Frau zum Grillabend oder in die Pizzeria. Und zwischendrin macht er mal eben kurz 8 Stunden Krieg. Das zerlegt einen Menschen psychisch.
Solche Fälle hatten wir ja, nehmen wir mal das Beispiel von Oberst Klein, der ja auch nicht in einem Flugzeug saß, sondern beobachtet hat bei dem Angriff auf die Tanklastzüge in der Nähe von Kunduz, lange überlegt hat und dann vom Schreibtisch aus sozusagen Maschinen losschickt.
Aber Oberst Klein war wenigstens im Kampfgebiet.
Richtig.
Er war im Land. Er hat, ich sag mal so platt, er hat Afghanistan gerochen. Ja, er hat schon mal gesehen, wie so eine Kampfhandlung aussieht. Er kannte diese Sandbank, in der das passiert ist. Der im Computer in Lage kennt nicht mal das. Ja? Und der Oberst Klein ist damals eben nicht morgens in die Kita und abends in die Pizzeria gegangen, sondern der saß die ganze Zeit, der war im Einsatz, der war in einem Einsatzumfeld. Das ist schon wieder etwas ganz anderes. Das kann einen auch zerreißen. Aber ich stelle mir es noch schwieriger vor, wenn man abends auf eine Grillparty kommt und dann sagt einer, Mensch, das Kind, was da heute wieder in Afghanistan passiert ist, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, man kann jeden anderen Ort dazu nennen, wie dieses Dorf da wieder plattgebombt worden ist. Und dann merkt derjenige, der da neben einem am Grill steht, plötzlich, der Knopfdruck von ihm war das. Das finde ich eine viel schwierigere Situation. Und da müssen Soldaten drauf ausgebildet werden. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich derjenige, dass man sagt, was bedeutet das für die, die politische Entscheidung treffen? Die einen Soldaten nicht mehr in das Einsatzland schicken müssen, um ihr möglichstes Ziel zu erreichen, sondern das kann man sozusagen von zu Hause aus machen, ohne jedes Risiko für denjenigen, also körperliches, gesundheitliches Risiko, der auf den Knopf drückt, führt das dazu, dass die Einsatzschwelle gesenkt wird. Ich hoffe nicht, dass wir dahin kommen, dass das die Einsatzschwelle gesenkt wird. Die muss hoch bleiben. Aber das sind natürlich alles Fragen, die sich in dem Zusammenhang stellen.
Du hast das eben so schön geschildert, dieses Szenario, dass man als Soldat morgens die Kinder in die Kita bringt und dann diese Entscheidungen treffen muss. Wird die Bundeswehr beispielsweise da auch in Zukunft nicht mehr zu einer Kuschelarmee, wenn man bedenkt, dass Verteidigungsministerin von der Leyen jetzt angetreten ist und sagt, wir müssen sie familienfreundlicher machen. Also das, was du eben nanntest als Atmosphäre, dass man sich immer wohler fühlt als Soldat, immer weniger im Kriegseinsatz ist und diese Entscheidungen trifft. Siehst du die Gefahr, dass das auch gefördert wird, dass das alles so schlimm kommen wird, wie du sagst?
Also man muss genau darauf aufpassen. Wir sind da sicherlich jetzt im Moment an einem Scheidepunkt. Das, was von der Leyen gemacht hat, hat ja eine andere Zielrichtung. Hat ja die Zielrichtung, die Bundeswehr als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und klarzumachen, derjenige, der bei uns Dienst tut, kann auch Kinder kriegen. Wir helfen ihm schon dabei, die dann zu versorgen, um nur einen Aspekt rauszukriegen. Das geht ja viel weiter. Das geht ja auch. Soldaten müssen ja auch ihre Eltern, wenn sie dann älter werden, dann auch noch versorgen.
Also das vielleicht vergisst man ja diese Konsequenzen, die ich gerade genannt habe, die Schattenseiten dieser Entscheidung.
Ja, also ich weiß, dass die zumindest in der letzten Legislaturperiode die damalige Bundeswehrführung aus der Verteidigungsminister de Maizière und Generalinspekteur Wieger sehr stark beschäftigt haben. Da wurden auch Papiere entworfen und wurden auch schon überlegt, wie müssen wir Soldaten ausbilden, damit sie diesen Aufgaben gerecht werden. Es ist für Deutschland ja noch Zukunftsmusik. Wir haben noch keine Kampfdrohnen, deswegen ist dieser Punkt für uns noch nicht so relevant. Die Führer, die können sie schon einsetzen, wenn sie in NATO-Verbünden sind, Beispiel Oberst Klein. Wobei, wenn er damals eine Drohne gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich weniger schlimm ausgegangen, als es nun tatsächlich war. Auch das ist ein Aspekt. Wir kriegen auch durch Drohnen unter Umständen die Fähigkeit, gewisse Konflikte, gewisse jetzt in dem Bereich, gewisse Szenarien mit weniger Schäden zu lösen, als das in dem Fall notwendig war. Wenn er da eine Drohne gehabt hätte, die gezielter geschossen hätte und nicht so diese Riesenbomben, die er abwerfen musste, wir wissen nicht, ob es da nicht ein paar weniger Tote gegeben hätte.
Aber was macht das mit den Menschen? Ist dieses moralische Gefühl, ich bin von Schuld befreit oder ich spüre sie nicht so? Ja, ich sehe doch das Blut nicht mehr, die abgetrennten Körperteile aus der Ritterschlacht. Das spüre ich doch alles gar nicht mehr.
Das ist richtig. Das sieht man nicht mehr. Das sehen wir übrigens auch nicht. Wenn man guckt, was wir als Journalisten, was die Medien, was die Bevölkerung von solchen Kriegen mitkriegt, das sind weitgehend saubere Bilder. Das hängt sehr viel zusammen auch mit der Frage, wie können Medien überhaupt in solchen Einsatzgebieten arbeiten. Aber das ist ein anderes Thema. Der Soldat an sich sieht es auch nicht mehr. Das ist wohl richtig. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich so abschreckend ist. Ich glaube, wenn man weiß, was man tut, und das wissen die alle, das wird ihnen gesagt. Wenn man weiß, was man tut, wenn man auf den Knopf drückt, dann muss man das nicht mehr sehen. Das hat man trotzdem im Kopf.
Das Gespräch mit Rolf Clement setzen wir gleich nach unserem heutigen Vortrag fort.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Jetzt kommt aber erstmal Professor Herfried Münkler von der Berliner Humboldt-Universität dran. Er wird jetzt über seine Thesen zur asymmetrischen Kriegsführung sprechen. Getan hat er das am 21. Juni 2013 vor der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Titel hatte ich schon zu Beginn kurz genannt. Neue Kampfsysteme und die Ethik des Krieges. Gesprochen hat er auf der außenpolitischen Jahrestagung, bei der Hightech-Kriege im Mittelpunkt standen.
Neue Kampfsysteme und die Ethik des Krieges. Ich habe mich wirklich auf dieses Thema eingelassen. Ich werde nicht über die strategischen Vorteile sprechen dazu, wiewohl mich das natürlich sehr gereizt hätte. Im Paragraph 328 seiner Rechtsphilosophie beschreibt Hegel, wie durch die Erfindung des Feuergewehrs die bloß persönliche Gestalt der Tapferkeit in die abstraktere Form verwandelt worden sei. Das Schießpulver und die Entwicklung von Waffen, die mit Hilfe des Schießpulvers Projektile gegen den Gegner zu schießen vermögen, war danach ein Schritt vom Konkreten zum Allgemeinen und passte sich infolgedessen gut ein in den Gang der Geschichte, den Hegel als Fortschritt begriffen hat. Ich zitiere ihn: Das Prinzip der modernen Welt, so begründet er das, das Prinzip der modernen Welt heißt der Gedanke und das Allgemeine, hat der Tapferkeit die höhere Gestalt gegeben, dass ihre Äußerung mechanischer zu sein scheint und nicht als Tun dieser besonderen Person, sondern nur als Glied eines Ganzen, ebenso, dass sie als nicht gegen einzelne Personen, sondern gegen ein feindseliges Ganzes überhaupt gekehrt sei. Es ist bemerkenswert, dass von Hegel hier nicht die Wehrverfassung, sondern die Entwicklung der Kriegstechnik als beschleunigender Faktor bei der Integration des heroischen Einzelnen in den Gesamtverband, also der Gleichmachung der Vorkämpfer mit den Männern in den hinteren Reihen, ausgemacht wird. Dass die Hoplitenphalanx der antiken Griechen die Vorbedingung für die Entstehung der Demokratie gewesen sei, ist ein Topos der einschlägigen Literatur. Erst da, wo jeder männliche Erwachsene in gleicher Weise dem Gemeinwesen der Polis diente, konnte man auf den Gedanken kommen, dass die Gleichen im Kriege auch Gleiche in der Volksversammlung sein sollten. Aber das Kämpfen in der Phalanx der Schwerbewaffneten war nur möglich bei taktischer Disziplin, unbedingtem Vertrauen auf den Nebenmann, eher am Rande, aber nicht unbedeutsam, der Insistenz darauf, dass die alle als Rechtshänder auftreten. Kurzum, einer gewollten und durchgesetzten Gleichmachung der Bürger, während Schießpulver und Gewehr, also waffentechnische Entwicklungen, den so gar nicht intendierten Effekt einer Vergleichgültigung des Gegners hatten und dadurch, wie Hegel herausstellt, auch das Ethos der Kämpfenden veränderten. Noch viel besser als die Wechselbeziehung zwischen Staatsverfassung und Wehrverfassung passte ihm eine Entwicklung ins Konzept, die auf diese Weise gar nicht intendiert wurde, sondern ihre Wirkung gleichsam hinter dem Rücken der handelnden Personen und sicherlich auch gegen deren explizite Absichten und Ziele entwickelte. Feuergewehr und Schießpulver waren Hegel zufolge also keine Zerstörer der Tapferkeit, wie dies die adligen Ritter behaupteten, sondern sie wirkten als politische Gleichmacher, die den Aufstieg des Bürgertums ermöglicht und beschleunigt haben. Solche philosophischen Deutungen des waffentechnischen Fortschritts sind uns heute fremd geworden. Doch nicht nur das, wir wehren uns gegen sie und in der Regel bringen wir dabei die Ethik in Stellung, um den Fortschritt der Kriegstechnologie, zumindest deren Folgen, in Grenzen zu halten. Dagegen hatte Hegel, um noch einmal auf ihn zurückzukommen, den Fortschritt der Waffentechnik als ein Movens für den Fortschritt der Ethik angesehen. Das Ethos des Kriegers und eine Ethik des Krieges gegen die technologische Entwicklung aufzurufen, um diese zu begrenzen, wäre für ihn damit gleichbedeutend gewesen, sich auf die Seite des Konservatismus, wenn nicht der Reaktion, zu schlagen. Man muss sich das vor Augen führen, um die Problemstellung des Themas zu erfassen, über das ich zu Ihnen spreche. Wir sehen uns nicht mehr als die Profiteure von Entwicklungen, sondern wollen uns diesen entgegenstellen und dabei bedienen wir uns der Ethik und des Rechts als Fesselungssysteme, mit denen wir eine selbstläufig und bedrohlich gewordene Entwicklung zu bremsen und in bestimmte Bahnen zu lenken versuchen. Diese Umstellung gegenüber Hegels Zuversicht in den Einklang von Fortschritt und Ethik geht zurück auf die Haager Konferenzen am Ende des 19. Jahrhunderts, als man unter anderem versucht hat, den Gebrauch von Gift in der Kriegführung einen Riegel vorzuschieben, was bekanntlich für den Ersten Weltkrieg dann nicht gelungen ist. Und er geht zurück auf die Zeit um 1910, als Einzelne vor der Militarisierung des Luftraums gewarnt haben, nachdem die Brüder Wright gerade erst ihre eigentümlichen Vorrichtungen zum Fliegen gebracht hatten. Bertha von Suttner war eine der Ersten, die auf die Folge der Luftkriegführung als eine Barbarisierung des Krieges hingewiesen hat. Aber auch hier hat der Erste Weltkrieg frühe Formen strategischer Bombenangriffe hervorgebracht, auf beiden Seiten. Die Dinge, so scheint es, sind uns über den Kopf gewachsen. Wir fürchten sie mehr, als dass wir sie schätzen. Also versuchen wir, sie unter Kontrolle zu bringen. Die Folgen dessen sind freilich überschaubar. Nun könnte man die jüngste waffentechnologische Entwicklung als Umkehrung eines jahrhundertelangen Trends zur Entwicklung immer größerer, immer stärkerer, immer wirkungsvollerer Waffen verstehen. Die moderne Elektronik, lenkbare Raketen, vor allem aber Kampfdrohnen, haben den allgemeinen Feind wieder zurückverwandelt in den bestimmten, in den konkreten Feind, den wir uns aussuchen und den wir ganz gezielt bekämpfen. Dadurch ist es möglich geworden, die Anzahl derer, die bei einem Angriff mitgetroffen werden, ohne eigentlich dessen Ziel zu sein, also die sogenannten unschuldigen Opfer, wieder stärker zu begrenzen. Es spricht vieles dafür, dass das Ausmaß der Kollateralschäden in dem Maße zurückgegangen ist, wie an die Stelle von Jagdbombern, die mit den alten Eisenbomben angegriffen haben, Kampfdrohnen getreten sind, die überaus zielgenaue Raketen verschießen. Wenn es hierbei zu Fehlern kommt, liegt das in der Regel nicht an der Ungenauigkeit oder Streuung der Waffensysteme, sondern an Defiziten bei der Identifikation der Ziele. Nicht die Technik, sondern der Mensch hat dann versagt. Und das nicht, jedenfalls in der Regel nicht, aufgrund ethischer, sondern infolge kognitiver Defizite. Man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, Aufklärungs- und Kampfdrohnen seien Systeme, die von ihren technischen Fähigkeiten her darauf angelegt sind, diese kognitiven Defizite zu minimieren, indem sie die Zeit der Zielbeobachtung verlängern und den Entscheidungsstress in der Angriffssituation minimieren. Der hunderte von Kilometern vom Ziel entfernte Feuerleitoffizier kann seine Drohne eine Schleife und noch eine Schleife fliegen lassen, um sicher zu sein, dass es sich bei seinem Ziel um eine Gruppe feindlicher Kämpfer und eben keine Hochzeitsgesellschaft handelt. Und gerade weil er so weit vom Einsatzort entfernt ist, vermag er seine Entscheidungen überlegt und ohne größeren Kampfstress zu treffen. Er sitzt zwar am Joystick, aber er befindet sich gerade nicht in der Situation des Spielers von Wargames, bei der plötzlich und unvermittelt neue Herausforderungen auftreten, auf die er unmittelbar reagieren muss, sondern die Technik verschafft ihm Beobachtungszeit und Entscheidungsgelassenheit. Genau das ist erstaunlicherweise in der jüngsten Diskussion um die Anschaffung und den Einsatz von Kampfdrohnen skandalisiert worden. Also, die größere Beobachtungszeit und die Entscheidungsgelassenheit. Es sind, möchte ich meinen, die Ideale und Imaginationen einer heroischen Gesellschaft, die gegen die Technologie der modernen Gefechtsfeldbewirtschaftung ins Feld geführt werden. Die fehlende Symmetrie in der Konfrontation der Kämpfer, die tendenzielle Unsichtbarkeit und Unverwundbarkeit einer Seite, die sich nicht zum Kampf stellt, sondern ihn mit Geräten austrägt, die somit feige agiert und so weiter. Also Jakob Augstein, die feige Waffe des weisen Mannes über die Kampfdrohne. Es ist, um dies zu pointieren, das Ethos des Westerns, wo im symmetrisch ausgetragenen Zweikampf der bessere Mann gewinnt, das hier gegen die Entwicklung der modernen Waffen ins Spiel gebracht wird. Wo es prinzipiell möglich wäre, in posthegelianischer Manier eine neue Einsinnigkeit von Waffenentwicklung und ethischem Fortschritt zu identifizieren, wird damit ein traditionelles Ethos des Kämpfertums aufgerufen, das der Welt des aristokratischen Rittertums angehörte und das in den Narrativen des Westerns und der an ihn angelehnten Kriegsfilme in nostalgischer Form konserviert worden ist. Schießpulver und Feuergewehr hatten dieses Ethos eigentlich bereits aufgelöst. Mehr noch, der am Zweikampf orientierten Ritterschaft war jede Fernwaffe ein Greuel und deswegen behandelte sie Bogenschützen und Armbrustkämpfer, wenn sie deren habhaft wurde, wie Kriegsverbrecher und verstümmelte sie. Das berühmt gewordene V aus Zeige und Mittelfinger, das die englischen Langbootner in der Schlacht von Azincourt den französischen Rittern entgegenhielten, war zunächst gar kein Victory-Zeichen. Im Übrigen auch nicht die Doppelhörner des Stieres, also ein phallisches Symbol, wie meine Kolleginnen aus der Gender-Ecke gelegentlich meinen, sondern es war das Aufzeigen der Finger, mit denen man den Bogen spannte und mit denen man schoss. Fielen die Bogenschützen nämlich in ritterliche Hände, so wurde ihnen, wenn man sie denn überhaupt am Leben hieß, diese Finger abgehackt, damit sie nicht noch einmal solche Kriegsverbrechen, nämlich gegen Ritter mit Pfeil und Bogen zu kämpfen, begehen konnten. Deswegen haben sie es ihnen gezeigt. Sozusagen, es war das Zeigen, ihr werdet bei dem Ritt über den schweren Grund unseren Pfeilen zum Opfer fallen. Und das ist dann auch so passiert. Also so viel zu Ritterlichkeit und deren spezifischem Ethos. Heißt, wer eine bestimmte Ethik des Krieges durchsetzen will, darf nicht zimperlich sein. Wer Ethik, um dem zu entgehen, nur als Selbstbindung versteht und nicht gleichzeitig auf die Bindung des Gegenüber achtet, hat vom Wesen des Kampfes nichts verstanden. Am Schluss aber haben sich die Bogenschützen dann doch durchgesetzt. Nicht nur bei Azincourt. Und die Ethik des Rittertums ist durch Schießpulver und Feuergewehr obsolet geworden. Sie hat freilich einen Platz behalten und das vor allem, wo sich kleine heroische Gemeinschaften gegen den Rest der Gesellschaft abgrenzten und unter Verweis auf ihr Heroentum und ihre heroische Ethik Sonderrechte, Privilegien für sich beanspruchten. Die Uniform wurde zum Zeichen dessen, dass ihr Träger ein besonderes Ethos verkörpere, das dem Rest der Gesellschaft unzugänglich sei. Das Militär der europäischen Moderne hat sich in seiner Abgrenzung gegen die Gesellschaft nicht durch die Beherrschung einer avancierten Kriegstechnologie, sondern durch das heroische Ethos des Kriegers konstituiert. Postheroische Gesellschaften, wie die unsere eine ist, sollten also mit äußerster Vorsicht zu Werke gehen, wenn sie über die Ethik des Krieges sprechen. Sie spielen mit einem buchstäblich heißen Eisen. Zumal dann, wenn sie diese Ethik benutzen, um von den Soldaten mehr einzufordern, als sie sich selbst zumuten würden. Gerade die Ethik kann ein Mittel sein, einen Staat im Staate zu konstituieren. Der Bürger in Uniform ist waffentechnisch der Kampfdrohne darum sehr viel näher als der Soldat einer klassischen Armee und er zieht ihren Gebrauch dem Einsatz leichter Infanterie in feindlichem Gelände vor, einem Einsatz, der das Ziel hat, in direkter Feindberührung eine tatsächliche oder vermeintliche Bedrohung auszuschalten. Pointiert formuliert, in der Kritik an den Drohnen äußert sich die Ethik einer vorbürgerlichen Gesellschaft mit heroischen Idealen in nostalgischer Form. Es ist dies eine Kritik, die sich selbst nicht begriffen hat. Was aber ist die Voraussetzung des sich selbst Begreifens? Es ist die Akzeptanz, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben und dass die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden, asymmetrischer Art sind. Nicht der Kampf unter den Bedingungen von symmetrischer Reziprozität, sondern die Reflexion auf unsere Vulnerabilität und deren Verminderung ist der Schlüssel zu einer Ethik bei der Schaffung von Sicherheit für postheroische Gesellschaften. Lassen Sie mich diese drei Leitbegriffe, postheroisch, asymmetrisch, vulnerabel, kurz noch skizzieren. Postheroisch sind Gesellschaften dann, wenn aus ihnen die Ideen von Opfer und Ehre verschwunden sind, beziehungsweise konkreter, wenn vom Opfer nicht mehr als Sakrificium, sondern nur noch als Victima die Rede ist. Victima anstelle sakrifizieller Opfer heißt, dass das Opfer nicht als rettende oder erlösende Tat, sondern als das Geltendmachen von Entschädigungsansprüchen begriffen wird. Der Anteil der aggregierten Versicherungssumme am Volksvermögen ist ein Indikator für den Grad des Postheroischen in einer Gesellschaft. Ausschlaggebend für die Transformation einer heroischen in eine postheroische Gesellschaft sind der Rückgang der demografischen Reproduktionsraten und die schwindende Bedeutung des Religiösen. Das erste ist die Bedingung der Möglichkeit des Heroischen, das zweite das Anreizsystem, um sich heroisch zu verhalten. Weil der Heldentod einer anderen Logik folgt als der des Tauschs, bedarf es einer religiösen Leitidee oder aber eben einer politischen Religion, um ihn notfalls einfordern zu können oder zu ihm zu motivieren. Blicken wir zurück auf die beiden Weltkriege, so können wir sagen, dass der Wandel von der heroischen zur postheroischen Gesellschaft gut ist und für uns alle eigentlich eine Erlösung. Aber postheroische Gesellschaften sind darum, weil sie postheroisch sind, extrem verwundbar und erpressbar. Das Problem des Postheroischen ist nämlich, dass es nicht überall gleichzeitig entstanden ist und sich durchgesetzt hat. Postheroische Gesellschaften werden von heroischen Gemeinschaften herausgefordert. Nun sind postheroische Gesellschaften diesen heroischen Gemeinschaften waffentechnisch überlegen, und zwar derart überlegen, dass eine symmetrische Konfrontation für die Heroen aussichtslos ist. Sie hätten keine Chance. Also entwickeln sie Methoden asymmetrischer Kriegführung, die allgemein formuliert dadurch gekennzeichnet sind, dass sie aus der Stärke der Angegriffenen deren Schwäche machen. Dadurch bekommt der Schwache eine Chance, aber diese Chance kann er nur wahrnehmen durch seine Bereitschaft zum heroischen Selbstopfer. Nicht von ungefähr ist gerade der Selbstmordattentäter zum Inbegriff asymmetrischen Kämpfens in unserer Gegenwart geworden. Er bedient sich der Infrastruktur postheroischer Gesellschaften, der U-Bahnen, Flugverbindungen, der Hochhäuser, um deren labile Kollektivpsyche, also ihr gesteigertes Sicherheitsbedürfnis, anzugreifen. An diesem Punkt vor allem sind postheroische Gesellschaften vulnerabel und diese Vulnerabilität, Verletzlichkeit, können sie nur beseitigen durch kollektive Regression. Sie müssten wieder heroisch werden. Aber das wollen wir ja nicht. Und vermutlich können wir es auch nicht, weil wir eben nicht genügend demografische Reproduktion haben. Vulnerabilität ist also der Schlüsselbegriff für die Sicherheitskonzeption des 21. Jahrhunderts. Unter den Bedingungen der Symmetrie wurde diese Vulnerabilität durch erhöhte Vulneranz, also meine Fähigkeit, einen anderen zu verletzen, begrenzt. Die Voraussetzung für diese symmetrischen Vulneranzsysteme, die wir gewöhnlich mit dem Begriff Abschreckung belegen, war die Gleichartigkeit der Akteure. Also die Ausbildung eines politischen Körpers, durch den Vulnerabilität als Angriffsbereich für Vulneranz entstand. Nicht? Wenn ich sozusagen jemanden Schmerzen zufügen will, um ihn zu etwas zu bringen, muss ich einen Körper vor mir haben, auf den ich entsprechend draufschlagen kann. Genau das aber fehlt bei den modernen Trägern des Heroischen im Zeitalter der Postmoderne. Denn Netzwerke bilden gerade keine Body Politic aus, sie sind weitgehend unsichtbar und unangreifbar. Deswegen sind sie auch nicht abzuschrecken und im Prinzip ähneln sie strukturell dem, was eine Drohne ist. Heißt umgekehrt, Drohnen, Roboter und Ähnliches sind Instrumente, mit denen postheroische Gesellschaften sich asymmetrisch agierenden heroischen Gemeinschaften erwehren. Keine Frage. Auch diese Art des Sich-Erwehrens bedarf einer Ethik. Aber diese Ethik kann nicht, wie in der Diskussion häufig verwechselt, die Ethik der heroischen Gesellschaften sein. Das heißt, wir sollten, wenn wir darüber sprechen, nicht mit dem Begriff von feige oder tapfer agieren. Denn dann stecken wir in einer Falle, aus der wir nicht herauskommen. Die Waffen sind das Wesen des Kämpfers, heißt es bei Hegel. Heißt, Drohnen und Überwachungssysteme sind nicht nur die Waffen, sondern auch das Wesen postheroischer Gesellschaften. Vielen Dank.
Professor Herfried Münkler und seinen Vortrag über neue Formen der Kriegsführung und über die Ethik hörten wir da gerade. Und wir haben auch schon Rolf Clement dazu vernommen, den Sicherheits- und Militärexperten unseres Hauses. Er hat den Vortrag des Politikwissenschaftlers von der Humboldt-Universität ebenfalls mitverfolgt. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und wir blenden uns jetzt an der Stelle ein, bei der wir uns über die moralische Verantwortung, über das persönliche Empfinden unterhalten haben und vor allem darüber, ob der Soldat von heute bis in sein tiefstes Inneres hinein weiß, was passiert, wenn man aus der Distanz auf todbringende Tastenkombinationen drückt.
Die Soldaten, die ich kenne, sind in ihrer ganz großen Mehrheit, da gibt es natürlich überall Ausreißer, die gibt es in jedem Beruf, aber sie sind in ihrer ganz großen Mehrheit, gehen die verantwortungsvoll mit diesem Thema um. Und deswegen brauchen die dieses ganz plastische Bild im Schlachtfeld. Das brauchen die nicht, um trotzdem zu wissen, was zu machen ist. Aber das ist natürlich die Ausbildung in einer demokratischen Armee. Ich weiß nicht, wie die Ausbildung in einer anderen Armee ist. In einer demokratischen Armee wird natürlich darauf geachtet, auch unterschiedlich. Ich sage mal ganz salopp und aus dem Bauch raus, in den USA weniger als in Deutschland, wird auf diese Aspekte Wert gelegt. Und das ist natürlich im Einsatz dann schon mal ein Problem. Wenn die Amerikaner dann etwas, nehme ich jetzt mal als ein Beispiel, etwas ja, Rambo-hafter, etwas Cowboy-hafter losziehen und unsere dann sagen, Moment, nun wollen wir doch mal gucken, kriegen wir das auch weniger schlimm hin. Deswegen ist ja dieser Fall Kundus Oberstklein, auf den du ja auch wieder automatisch gekommen bist, deswegen wird der in Deutschland ja so heftig diskutiert. So ein Vorfall würde in den USA 2 Tage diskutiert. Dann gäbe es natürlich ein Verfahren. Ja? Und vielleicht würde der Offizier, wenn er fehlerhaft gehandelt hat, aus dem Dienst entfernt. Ja, aber das würde die Öffentlichkeit nicht mehr wahrnehmen. Das findet dort alles dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wir diskutieren jetzt seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre, müsste ich jetzt nachgucken.
2009 war es, glaube ich.
2009, also 4,5 Jahre jetzt. Und im September gibt es dann die großen 5-Jahres-Erinnerungssendungen dazu. Für uns ist das ein Riesenthema, weil wir, auch die Bundeswehr, nicht nur die Öffentlichkeit, auch die Bundeswehr, an solche Dinge mit einem anderen Verständnis herangehen, als das andere Armeen tun.
Oberst Kleinrolf hatte ja noch Feinde ausgemacht, die Entführer von diesen beiden Tanklastzügen. Ja. Herfried Münkler spricht von dieser Asymmetrie der Feinde. Du warst in Düsseldorf lange und hast den Kofferbomberprozess beobachtet. Also asymmetrische Feinde in Anführungszeichen unseres Staates, die hier ich glaube, die Hohenzollernbrücke ursprünglich sprengen wollten.
Unter anderem, ja.
Wie siehst du das denn mit dieser Asymmetrie, dass diese moderne demokratische Armee, lange diskutiert, wir auf der einen Seite Kofferbomber, auf der anderen, die wir nicht richtig packen können. Du hast die Angeklagten gesehen, immer wieder erlebt mit ihren Äußerungen in Düsseldorf. Machen die das systematisch und haben die verstanden, da ist eine demokratische Armee, die müssen wir mit asymmetrischen Mitteln angreifen? Und wie läuft das in der Praxis?
Andersrum. Das läuft genau andersrum. Also vor allem im Sauerlandverfahren ist das deutlich. Und Kofferbomber und Sauerlandverfahren. Das sind junge Leute, die in ihrem Leben ein Geländer verloren haben. Und dann kommt ein islamistischer Heilsprediger, ich verkürze es jetzt, der sagt, pass auf, ich habe den Lebensentwurf für dich. Mach hier mal mit. Ja? Und dann sagen die, oh ja, das finden sie gut. Übrigens, ob dann ein Islamist kommt oder ein rechtsradikaler Ideologe, ist relativ egal. Deswegen sind auch einige Angeklagte, die in der zweiten Reihe sitzen beim NSU-Prozess, fallen auch in das Schema. Also die kommen an und bekommen dann einen neuen Lebensweg. Und dann sagen sie, den können wir ja nicht richtig umsetzen. Und kommen dann irgendwann zu der Erkenntnis, dass das nur mit Gewalt geht. So. Und dann machen sie Anschläge. Die gehen ja weniger an die Armee selber ran, sondern die gehen Anschläge an die Zivilbevölkerung. Hohenzollernbrücke, Stadion der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, Diskotheken und Ähnliches, was da sozusagen im Visier war. Die Frage ist, wie können wir das bekämpfen? Und wir können das in Deutschland in erster Linie bekämpfen mit polizeilichen Mitteln, mit Fahndungsdruck, mit Aufklärung, mit Verfassungsschutz. Da wird ja sehr viel aufgedeckt, bevor es passiert, ja. Oder man hat wie am Bonner Bahnhof im Dezember vor einem Jahr wahnsinniges Glück. Aber letztendlich gibt es in Deutschland einen großen Verhandlungsdruck. Das Einzige, wo man militärische Mittel einsetzen kann, ist bei der Bekämpfung der Ausbildungslager von denen. Und das ist ja der Punkt, warum die USA diese Drohneneinsätze in Waziristan gemacht haben, an der pakistanisch-afghanischen Grenze, weil dort diese Ausbildungslager und diese Camps waren. Jetzt sind diese Camps in anderen Ländern, die sind zum Beispiel in Syrien, die sind zum Beispiel in Somalia. Da findet das genau nicht statt, dass man diese von außen bekämpft, sondern die beobachtet man und hofft, dass die Leute nicht zurückkommen. Und die zurückkommen, hofft man, dass man sie rechtzeitig erwischt, bevor sie was unternehmen, wenn sie denn was unternehmen wollen. Also militärische Einsätze in diesem asymmetrischen Bereich gehen nur in diesen Lagern. Natürlich könnte die Bundeswehr theoretisch natürlich auch hier in Deutschland sich an bestimmten Operationen beteiligen, das darf sie aber nicht.
Die Diskussion haben wir in den letzten Jahren ja reichhaltig geführt über Bundeswehr im Inneren und Aktivität. Rolf, du bist ja auch immer ganz dicht dran bei der Bundeswehr in Berlin, im Verteidigungsministerium. Du bist oft in Afghanistan gewesen, in anderen Krisenregionen dieser Welt. Du bist auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wie sie mittlerweile heißt, ganz oft. Münkler sagt, es fehlt noch ein internationales Regelwerk zu all dem, was du sagst, in Zusammenhang mit der Bekämpfung dieser Asymmetrie. Kannst du da uns noch ein bisschen was zu sagen? Wie sieht es mit diesem Regelwerk aus? Ist das wirklich noch ein großes Vakuum?
Also es gibt natürlich Leute, die sagen, die vertreten die Position, die Münkler hat. Und es gibt Leute, die sagen, Moment, die gültigen Kriegsvölkerrechts- und Völkerrechtsbestimmungen sind anwendbar, analog anwendbar auf diesen Bereich. Ich glaube, wenn ich das so sagen darf, dass das eine sehr theoretische Diskussion ist. Wir leben ja in der Ukraine gerade, was das Völkerrecht wert ist, wenn jemand einen bestimmten politischen Willen hat. Altbundeskanzler Gerhard Schröder hat gesagt, er selber hat das Völkerrecht auch verletzt und das sogar fast mit Stolz gestellt.
Bei dem Jugoslawienkrieg.
Damals beim Jugoslawienkrieg. Ich kann mich nur erinnern, dass die Bundesregierung unter ihm vehement in aller Öffentlichkeit genau das Gegenteil behauptet hat. Also, dass er da jetzt plötzlich auf diesen, also ich sag mal, internationale Vereinbarungen, die sind schön, aber ich glaube, dass sie in der Praxis, wenn sie wirklich ausgetestet werden, leider Gottes nicht das halten, was man sich von ihr verspricht. In dem Moment, wo es um Macht geht, schert man sich wenig um das, was auf dem Papier steht.
Macht das nicht auch was mit der Glaubwürdigkeit im Volk? Also wenn ich jetzt die Medien, in denen wir ja beide arbeiten, auch ein bisschen extern verfolge, dann habe ich so den Eindruck, dass die Europäische Union, die NATO ein zahnloser Tiger ist, was die Ukraine angeht. Heute hört man schon Stimmen aus Politikermund, die sagen, ja, dann ist das eben so. Wir haben die Krim schon verloren. Wir können da nichts außer diesen kleinen Sanktionchens, können wir da nichts machen.
Ja, die Frage ist ganz einfach, was macht man, wenn eine Seite sagt, zur Not mache ich es auch militärisch. Die andere sagt, nein, ich mache es nicht militärisch. In der Situation sind wir, genau in der Situation sind wir. Und das ist natürlich für den politisch-ethischen Bereich ein spannendes Thema. die Russen haben Soldaten reingeschickt und wir sagen, wir tun das nicht. Nun ist die Ukraine auch kein NATO-Mitglied. Außenminister Steinmeier ist ja durch eine ganze Reihe von NATO-Staaten gefahren, baltische Staaten, Polen, Ungarn und so weiter, und hat denen klar und deutlich gemacht, liebe Leute, ihr seid Mitglied. Wenn bei euch was passiert, sind wir natürlich da. Aber was machen wir denn jetzt demnächst, wenn es wirklich so kommt, dass die russische Seite in der Ostukraine plötzlich auf die Idee kommt, sie könnte auf ukrainischem Gebiet russische Bürger schützen? Das ist der Klassiker. Den haben wir auch schon mehrfach in der Geschichte erlebt. Da muss man nicht das Dritte Reich bemühen. Da kann man viele andere Spiele bemühen, wo es plötzlich heißt, hier sind unsere Bürger, unsere ethnischen Volksgenossen sind bedroht. Da müssen wir jetzt hin. Was machen wir?
Aber was macht das mit der Glaubwürdigkeit in der Gesellschaft? Wir hatten früher, du weißt es ja besser als ich, den Bürger in Uniform. Ja, und wir entfernen uns immer mehr von der Zivilisation, jetzt mal als These, drücken Knöpfchen oder drücken sie nicht und sagen, na gut, wenn das so ein Aggressor ist und wir reagieren wollen, können wir nichts anderes machen. Was macht das mit der Glaubwürdigkeit der Bevölkerung, die früher so hinter der Bundeswehr stand? Aber ich sehe da Fragmente am Bröckeln.
Also der Staatsbürger in Uniform sagt zunächst einmal, wir möchten, dass jeder Soldat auch als Staatsbürger gebildet ist. Dass der weiß, auf welcher Basis er arbeitet, dass er das Grundgesetz kennt, dass er die Grundregeln des Völkerrechts kennt, dass er auch die politischen Rahmendaten der Regionen kennt, in denen er eingesetzt wird, dass er weiß, was er tut. Und daraus ableitend dann, dass er an einem bestimmten Moment sagt, Moment, das ist jetzt widerrechtlich, dieser Befehl ist widerrechtlich, den darf ich nicht mehr ausführen. So, das ist sozusagen das Grundgebäude des Staatsbürgers in Uniform. Und das muss man erhalten. Und das muss man erhalten, egal ob man mit einem Gewehr auf einen zugeht und abdrückt oder ob man auf einem Knopf in Schleswig-Holstein sitzt und die berühmte Drohne in Afghanistan bedient. Dieses Grundgerüst muss bestehen bleiben. Und daran muss man weiterarbeiten. Und da sehe ich auch in Deutschland nicht, dass da einer dran rüttelt. Das muss stärker in die Öffentlichkeit vermittelt werden. Richtig. Es muss genau diese Grundsätze und alles das, was da passiert, und muss der Öffentlichkeit stärker deutlich gemacht werden. Da gibt es sicherlich Defizite. Das andere Problem, wo wir gerade dran waren, wenn es so ist, dass eine Seite klar sagt, ich setze das militärische Mittel auch ein, dann ist es für die andere Seite, die sagt, das tun wir nicht, irrsinnig schwierig, da noch was zu tun. Deswegen scheint die NATO im Moment schwach und die EU, weil sie sagt, wir können dem nichts entgegensetzen. Aber gut, die Alternative wäre, wir sagen, wenn du die Krim klaust, kommen wir mit NATO-Truppen und besetzen die.
Wäre die Alternative nicht auch, was du eben vom Cyberspace gesagt hast, ja, dass man nämlich einen Staat lahmlegen kann oder zumindest ärgern, in Anführungszeichen, ohne dass ein einziger Schuss fällt? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, natürlich gibt es die Möglichkeiten.
Und warum werden die nicht angewandt?
Na, das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist eine gute Frage, da muss ich mal nachgehen. Das ist ein Rechercheauftrag, den nehme ich gerne mit aus dieser Sendung.
Wie sieht der Krieg der Zukunft aus? Zieht der Soldat noch den Kampfanzug an und schleppt seinen Seesack? Oder tötet er in feinem Zwirn per Knopfdruck in Afghanistan, während er selbst in Schleswig-Holstein am PC sitzt? Dazu haben wir Rolf Clement gehört, den Experten zu Fragen der Sicherheit, und Professor Herfried Münkler von der Berliner Humboldt-Uni. Für morgen hat meine Kollegin Sibylle Salewski ein Thema vorbereitet, bei dem es auch um Technik und Algorithmen geht. Zu Gast ist die Kulturwissenschaftlerin Mercedes Bunz und sie berichtet uns von einer sehr schwierigen Paarbeziehung, von der zwischen Mensch und ja eben der Technik. Jetzt erstmal durchschnaufen und tschüss, sagt Hans-Jürgen Bartsch.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.